Wurde Ihnen eigentlich schon Ihre Social-Media-Lizenz zugeteilt, sodass Sie überhaupt auf Social Media irgendwas posten dürfen? Oder haben Sie Ihre Social-Media-Lizenz vielleicht sogar schon verwirkt? Also, für den Fall, dass Sie jetzt für Satire halten, ich muss Sie enttäuschen, das ist viel weniger Satire, als man eigentlich denkt. Es gibt nämlich einen Spitzenkandidaten der CDU, Mario Vogt, der sich allen Ernstes hingestellt hat und verwirkbare Social-Media-Lizenzen gefordert hat. Danach ist er ein bisschen zurückgerudert und sagt, naja, war ja alles gar nicht so gemeint und so. Aber vom Prinzip her ist das erstmal genau das, was er gesagt hat. Ich blende ihr das auch gleich ein, dass ihr mal sehen könnt, was ihr Original-Wortlaut eigentlich war. Und man muss das so verstehen, dass das so eine Art Führerschein ist, sich äußern zu dürfen. Also darum muss es gehen. Und wie ein Führerschein kann der natürlich auch entzogen werden und anscheinend sogar endgültig entzogen werden. Aber wie gesagt, wir gucken uns einfach mal an, was er da sagt. Wir müssen vielleicht noch eine Sache vorwegnehmen, nämlich das ist nicht irgendwer. Ja, das ist nicht irgendein Hinterbänkler der CDU oder so etwas, sondern Mario Vogt ist Spitzenkandidat in Thüringen für die dortige Landtagswahl. Und das ist das, was er eben tatsächlich, naja, öffentlich so gesagt hat. Ja, also, damit Sie sehen können, ich blende Ihnen das einfach mal im Original ein. Nur ein paar Sekunden, dann können Sie es einfach mal kurz anhören.
Es geht auch um die Frage, dass wir verwirkbare Social-Media-Lizenzen für jeden Nutzer schaffen sollten, damit eben auch Gefährder im Netz nichts verloren haben.
So, und jetzt gucken wir uns einfach mal die Details davon an, die wir hier an Wörtern so gehört haben. Also, das eine ist Social-Media-Lizenzen. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie für etwas eine Lizenz vergeben, dann heißt das ja, dass die Grundeinstellung die ist, dass man etwas nicht darf. Die Grundeinstellung ist, etwas nicht zu dürfen, und dann müssen Sie aktiv eine Lizenz bekommen, um es am Ende dann doch zu dürfen. Und die Grundeinstellung ist natürlich nicht ganz grundlos, dass ich dieses Wort verwendet habe, sondern steckt eben auch in Grundrechten drin, diese Sache. Also es gibt bestimmte Rechte, von denen man sagt, absichtlich sagt, per Verfassung, oder wie es bei uns ja heißt, auch Grundgesetz, ja, das schöne Wort nochmal drin. Aber wie gesagt, es ist die Grundeinstellung, dass wir erstmal bestimmte Dinge einfach automatisch dürfen. Die brauchen wir uns nicht zuzuteilen, die kann man uns auch gar nicht zuteilen, sondern die dürfen wir erstmal, und nur in ganz besonderen Situationen kann man solche Rechte dann tatsächlich aberkannt bekommen. In ganz besonderen Spezialsituationen. Und was hier passiert ist, dass er einfach allein durch diese Wortwahl die Sache einfach einmal komplett umgedreht hat. Also er tut so, als könnte man jetzt per Gnaden irgendeines, weiß ich nicht, eines Obrigen, ja, oder eines Parlaments oder weiß ich was da diese übergeordnete Instanz ist, gucken wir uns gleich nochmal an, als könnte also diese übergeordnete Instanz ganz einfach solche Rechte zuweisen und dann natürlich auch wieder wegnehmen. Ja, das gucken wir uns gleich an. Und für meine Begriffe offenbart das eine implizite totalitäre Haltung. Also wenn man nicht akzeptiert, dass es diese Grundrechte als Grundeinstellung gibt, sondern so tut, als müsste man die eben zuteilen, dann heißt das eben, man akzeptiert genau diese Dinge, die im Grundgesetz verankert sind, eben nicht. Nicht automatisch. Warum sind die da eigentlich? Also muss ich einfach mal fragen, ist das nicht vielleicht ein bisschen komisch? Und da müssen wir einfach sehen, dass der einzelne Bürger natürlich gegenüber dem Staat besondere schutzbedürftige Rechte hat. Das kommt nicht von irgendwo her, sondern das kommt daher, dass der Staat verkörpert wird durch hochorganisierte Organisationseinheiten, daher auch der Name. Und wenn jetzt einige Personen einen hohen Organisationsgrad haben, zum Beispiel eine öffentliche Verwaltung, und die dem Einzelnen gegenüberstehen, der keinen solchen Organisationsgrad hat, dann ist klar, dass dort immer ein Machtgefüge, Machtgefälle besteht. Ja, und dieses Machtgefälle ist eines, was durch solche Grundrechte geschützt werden soll. Das heißt also, da wird gesagt, der Einzelne hat einen besonderen Schutz nötig, weil er eben unorganisiert auftritt, gegenüber einer organisierten, übergeordneten Instanz. Das ist der Grund, weshalb es solche Grundrechte gibt und weshalb die auch unverhandelbar sein müssen. Das ist keine Sache, wo man einfach mal sagen kann, ach, das passt uns jetzt aber gerade nicht. Ja? Und es ist kein Wunder, dass jemand, also der gerade sozusagen Vertreter dieser Staatsmacht ist, ja, dass der sich auf einmal hinstellt und sagt, oh, das finde ich aber doof, dass es diese Grundrechte gibt. Ja? Das ist ja die implizite Aussage davon. Das ist vollkommen klar, weil es hier Rechte sind, die genau eben diese Institutionen in die Schranken weisen sollen. Ja? Also das ist das Spannungsgefüge, um das es hier geht. Und es ist vollkommen klar, dass er das natürlich als eine Behinderung empfindet. Aber es ist nicht klar, dass ihr nicht versteht, dass eine solche Behinderung eine Absicht ist und dass die ein ganz wesentliches demokratisches Element ist. Und jetzt möchte ich auf die nächste schöne Besonderheit aufmerksam machen, nämlich das Wort verwirkbar. Ja, also wir haben hier es mit verwirkbaren Social-Media-Lizenzen zu tun. Ich kann Ihnen eins sagen, wenn Sie komische Wörter hören, also wenn Sie Wörter hören, die Sie vielleicht das erste Mal in Ihrem Leben in dieser Form hören, Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie noch nie vorher aktiv verwirkbar überhaupt irgendwo gehört haben. Wenn das also so ist, dann deutet das in aller Regel darauf hin, dass dort gerade etwas verbrämt werden soll. Ja, man versteckt sich hinter solchen komischen Wortkonstruktionen, die bisher noch keine so ganz eindeutige Bedeutung bekommen haben, die man aber in einer bestimmten Weise interpretieren muss. Ja, das macht man und das ist natürlich ein Stilmittel, mit dem man einfach ja, ziemlich dicke Hämmer verbergen kann, auf eine Weise so, dass es vielleicht unentdeckt bleibt. Ja, vielleicht. Hier anscheinend gerade mal nicht. Denn natürlich haben die Leute verstanden, dass es hier nicht einfach nur um ein altmodisches Wort handelt, sondern dass damit gemeint ist ein endgültiger Entzug. Ja, also wenn man Social Media Lizenz, wenn die verwirkt werden kann, dann ist das ein endgültiger Entzug dieses Grundrechts, dass man sich dort einfach frei äußern kann. Und mal bei allen Dingen, die ich eben schon erwähnt habe, müssen Sie sich vorstellen, es gibt ja verschiedene Wirkungen, die man damit erreichen möchte, ja, mit gesetzlichen Regelungen. Und oft ist es so, dass man sagt, naja, man möchte halt bestimmte Grenzüberschreitungen nicht akzeptieren, das, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja, also ein geregeltes Zusammenleben verlangt ja, dass wir Grenzen haben, die von allen eingehalten werden. Aber unser demokratisches Verständnis besteht ja darin, dass wir sagen, diese Grenzen, die werden nicht einfach mit der brutalsten Härte durchgesetzt, sodass dann am Ende für alle Ewigkeit irgendwas nicht mehr darf, sondern es wird eben graduell abgestuft, sodass man sagt, naja, kleine Überschreitung ist nicht so schlimm, da kriegst du mal einen Strafzettel oder so, so wie man das vom Straßenverkehr ja auch kennt oder von jede Menge anderen Kleindelikten. Ja? Sodass man also dort eine graduelle Abstufung hat und dass es nicht an irgendeiner Stelle etwas gibt, wo heißt, ab jetzt ist es lebenslang vorbei. Ja? Wann würde man eigentlich eine solche Form der Durchsetzungsart wählen? Also wann würde man das machen? Das würde man nicht machen, wenn man einen fairen Meinungsaustausch gewährleisten möchte. Dann würde man eher so ein System haben von Strikes oder rote und gelbe Karte und sowas, so wie man das eben aus dem Sport heraus kennt, wo man dann vielleicht für einmal gesperrt wird oder einfach nur das erste Mal verwarnt wird und lauter solche Sachen. Ja. Wenn man es so macht, wie hier gesagt wird, also endgültig verwirkt, ja, dann heißt es, dass man Leute einfach wegsperren möchte. Und das ist durchaus bekannt, also das ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass solche Sachen passieren. Also wenn Sie sich beispielsweise ansehen, wie in England, eine bestimmte Zeit lang, also im historischen England, wie dort mit Straftätern umgegangen sind, so Leute, die solche bösen Dinge gemacht haben, wie eine Gurke zu stehlen oder so etwas, die wurden dann anschließend nach Australien verschifft. Und Sie merken natürlich unmittelbar, dass es da nicht darum geht, irgendeine Straftat zu verhindern, oder vielleicht im Kleinen zu ahnden und zu sagen, pass auf, mach das nicht nochmal. Sondern es ging ganz klar darum, dass hier Leute endgültig aus England beseitigt werden sollten. Dann haben sie eben nach Australien geschickt. Das war zum Zeitpunkt, zu dem man noch nicht so gern nach Australien gegangen ist. Später hat sich das dann gewandelt, aber das ist nochmal eine andere Sache. Und was dahinter steht, ist natürlich immer auch dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Also wenn wir dieses Verhältnis haben, dieses zwischen übergeordnetem Staat, hohe Organisationsform, der also sehr viel durchsetzen kann, und dem Einzelnen, typischerweise eher ungeschützten und schwachen Bürger dagegen, dann muss eben automatisch bei der staatlichen Seite immer eine Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. Und wenn man sich über solche Sachen nicht hinwegsetzen möchte, dann entsteht das normalerweise aus dem Irrglauben heraus, dass das ja alles immer nur die anderen betrifft. Also derjenige, der gerade an dem Hebel dran sitzt, der hat oft das Gefühl, die ganzen komischen Sachen da, die behindern einen ja nur, ja, und die müssen weg. Und denkt nicht daran, dass wenn sie weg sind und er vielleicht mal selber nicht mehr an dem Hebel sitzt, dass er sich dann auch gegen ihn selber richten kann. Also gerade ein CDU-Kandidat sollte dafür meine Begriffe verdammt vorsichtig sein. Denn viele der Punkte, die früher von der CDU ganz normal vertreten worden sind, sind jetzt auf einmal so verortet, dass es heißt, da darf man gar nicht mehr drüber sprechen. Das heißt also, die ureigensten, ursprünglichen CDU-Positionen sind ebenfalls welche, die, naja, an verschiedenen Stellen plötzlich auch schon angezählt sind. Und da muss man höllisch aufpassen, ob nicht plötzlich ein CDU-Mensch auch plötzlich derjenige ist, der dann feststellen muss, dass er endgültig seine Social-Media-Lizenz verwirkt hat, aber weil es jemand anders so haben wollte. Und nur um hier gleich sozusagen völlig klar Schiff zu machen, diejenigen, die jetzt glauben, das ist ja prima, da sind wir ja fein raus, dann schaffen wir das ja, sie müssen immer dran denken, irgendwann kann sich der Wind drehen und dann kann es sich eben gegen jeden Einzelnen richten. Das heißt, das wichtige Konstruktionsprinzip bei so etwas ist immer, dass man von vornherein sich Gedanken darüber macht, was ist denn eine Struktur, die man insgesamt für sinnvoll hält und nicht eine, die einem jetzt aus einer gegebenen Situation heraus gerade mal in den Kram passt. Und ich will jetzt einmal kurz sagen, was der Herr Vogt also selber dann geschrieben hat dazu und wie er sich rechtfertigt. Also er sagt jetzt hier, der Begriff verwirkbare Lizenzen war falsch gewählt. Okay, das nehmen wir mal zur Kenntnis. Es sollte keinesfalls der Eindruck entstehen, dass Usern der Zugang zu Social Media zugeteilt werden soll. Sie müssen sich an dieser einen Stelle diese Formulierung mal genau auf der Zunge zergehen lassen. Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass. Das hat eine Doppelbedeutung. Das kann zum einen bedeuten, das war wirklich nicht so gemeint. Zum anderen kann es aber auch bedeuten, ja, das war schon so gemeint, aber das sollten Sie nicht merken. Und diese Doppelbedeutung ist eine, die drinsteckt in diesem Satz, und die ihm dann bei seiner Pseudo-Rechtfertigung plötzlich auch wieder rausgerutscht ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass das eben durchaus ein Gedankengang ist, der bei ihm im Hinterkopf herumspukt, den er aber eben so, tja, nicht verstanden haben wollte. Und das war eigentlich alles. Ja? So, gucken wir uns an, was er weiter sagt. Also, was gemeint war, es wird gesperrt, wer gegen Recht und Gesetz verstößt. Na, ist das nicht schon die Sache, die wir jetzt gerade haben? Ja? Das Netz darf kein rechtsfreier Raum sein. So. Gucken wir uns das mal an, dieser rechtsfreie Raum. Das ist so eine typische Geschichte, was klingt wie ein richtiges Argument, aber einfach nur eine Worthülse ist. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. War es auch zu keinem Zeitpunkt, denn es war natürlich schon immer auch online das verboten, was offline verboten ist. Die Behörden können heutzutage wahnsinnig leicht auch die tatsächliche Identität von irgendwelchen Leuten ermitteln. Also mit anderen Worten, davon im rechtsfreien Raum zu sprechen, das ist einfach eine Worthülse aus irgendeiner vergangenen Zeit. Das ist so ein bisschen was von Leuten, die eben ja, das Internet nach wie vor als Neuland empfinden und dann glauben, dass man dort mit solchen Dingen irgendwie weiter rumkommt. Ja. Wir sollten uns vielleicht auch klar machen, dass in dieser Richtung ja schon extrem viel auch gesetzlich gemacht worden ist. Also es gibt ja dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ne, was ein unglaublich bedenkliches Gesetz ist, aber das ist ja schon da. Also hier von einem rechtsfreien Raum zu sprechen, verkennt ja vollkommen die Tatsachen, die da sind. Also wir haben ja dort im Internet viel eher die Sache, dass plötzlich Dinge sofort irgendwie geahndet werden können, und zwar durch irgendwelche privaten Hilfs-Sheriffs, die privaten Monopolen angehören. Also nicht zu erkennen, dass hier tatsächlich das vorliegt und ein solches Problem tatsächlich auch im Raum steht, das ist natürlich auch noch eine ganz eigene Leistung und spricht für meine Begriffe dafür, dass derjenige eben den Sachverhalt überhaupt nicht richtig einordnen oder beurteilen kann. Gucken wir uns mal ein paar andere Punkte an, die er in dieser kurzen, Sequenz dort auch noch gesagt hat. Ja, er hat dort nämlich, glaube ich, 5 Punkte oder so etwas angesprochen. Und er sagt unter anderem beispielsweise, man müsse gegen Bots vorgehen. Das sind Bots, also das sind diese automatisierten Roboter sozusagen, die also im Internet wie wild posten. Es gibt nur ein Problem. Man hat sie nie so richtig nachweisen können. Es gibt jede Menge Behauptungen, dass es jede Menge solcher Bots gäbe. Nur die Nachweise sind die Leute immer schuldig geblieben. Und wenn man es am Ende wirklich mal ausprobiert, es gibt solche Bot-Erkenner, wenn man die wirklich mal auf ganz normale Accounts loslässt, dann sagen die, ist zu 80% ein Bot. Also das heißt, die Dinger funktionieren überhaupt gar nicht so. Und wahrscheinlich ist es überhaupt kein Problem. Wahrscheinlich ist es mehr eine Erfindung von irgendwelchen Leuten, die sich nicht vorstellen können, dass es dort in größerem Stil wen anders gibt, der einfach eine andere Position vertritt. Also es deutet sehr viel darauf hin, dass das so ist. Und was genau ist eigentlich ein Bot? Also wenn beispielsweise einer immer wieder den gleichen Text tweetet, auf Twitter, ist das dann eigentlich auch ein Bot oder ist das dann noch manuell oder ist das einfach nur Spam? Ja? Blende ihn hier auch einfach mal so eine kleine Sache ein, weil es so lustig ist, dass dort also ein Kernkraftgegner immer genau textgleich die gleichen Dinger raushaut und da können sie auch ein paar Bildschirmseiten mitfüllen. Ja, immer wieder genau das gleiche Ding. Ist das ein Bot? Hat er da jedes Mal selber drauf gedrückt? Oder ist das irgendeine Sache, wo er vielleicht sogar einen Autoresponder oder sowas eingestellt hat? Ist das, was automatisiert losgeschickt wird? Wo fängt dieser Bot eigentlich an? Und das ist auch wieder so ein typisches Unverständnis von den technischen Zusammenhängen. Also man hat immer das Gefühl, das wäre alles vollkommen klar, aber wenn man mal näher hinguckt, sich wirklich mit der Sache beschäftigt, dann stellt man fest, nee, das ist überhaupt nicht so klar. Und wahrscheinlich sind viele der Dinge, die so im allgemeinen Wissen sind oder im vermeintlichen allgemeinen Wissen, stellt man fest, die gibt es so eigentlich überhaupt gar nicht. Ja, also deshalb, so ein Ding mit reinzunehmen, ist für meine Begriffe auch eigentlich eher ein Indikator für Inkompetenz. Dann gibt es noch eine wundervolle andere Sache. Es gibt da eine Textstelle, ja, wo er auch wieder was Schönes sagt, nämlich Algorithmen einhegen, damit wir Meinungsvielfalt auch in sozialen Netzwerken beleben. Dort taucht ein Wort auf, einhegen, was Sie vielleicht auch noch nie gehört, geschweige denn selber aktiv mal verwendet haben. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, solche merkwürdigen Worthülsen dieser Art, ja, die plötzlich völlig neuartig auftauchen, einhegen, ist ein klarer Indikator dafür, dass da gerade etwas verschleiert werden soll. Und was hat es mit diesem Einhegen auf sich? Also gucken wir uns mal an welchen Stellen wir das versucht haben. Wir haben das zum Beispiel versucht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dort wurde gesagt, das muss etwas sein, was auch eine interne Ausgewogenheit hat. Ja, was nicht einfach nur in eine Richtung sendet, sondern es muss eben etwas sein, was intern ausgewogen ist und was verschiedene Sichtweisen automatisch entsprechend mit berücksichtigt, wie sie eben berücksichtigt werden müssen. Was bedeutet es, wenn wir jetzt also so etwas fordern? Also wie beispielsweise das Einhegen von irgendwelchen anderen Strukturen, die da jetzt noch nicht sozusagen kodifiziert sind. Es heißt, dass wir bestimmte Machtstrukturen, die im Augenblick existieren, zum Beispiel bei den privaten Anbietern mit ihren Algorithmen, dass wir dort also sagen, nein, wir wollen gerne, dass mit andere Machtstrukturen draufgelegt werden. Das ist im Prinzip okay. Also man kann durchaus beim gesellschaftlichen Zusammenleben sich fragen, ja, welche Strukturen wollen wir denn eigentlich haben? Also welche akzeptieren wir? Welche sind welche, die die Leute mit einbeziehen? Welche sind welche, die andere ausschließen und so weiter? Ja, über lauter solche Dinge kann man sich Gedanken machen. Und wenn wir zum Schluss kommen, es gibt bessere Strukturen als die, die im Augenblick in den privaten Monopolen entstanden sind. Dann können wir uns ja durchaus darüber unterhalten, ob das Strukturen sind, die wir in irgendeiner Form fördern wollen. Aber indem wir sagen, es soll eingehegt werden, ich weiß gar nicht, wie die entsprechende Form ist, ja? Also wenn, wenn wir die Sache einhegen wollen, dann heißt es ja einfach nur, dort will jemand selber eine Mauer aufbauen oder einen Zaun drumherum machen, um etwas, was ihm gerade passt und nicht das, was irgendwem anders passt. Das heißt, Sie sehen, dass auch hier wieder dieser Gedankengang drin ist, nicht etwas zu schaffen, was für alle gut ist, auch unabhängig von der Position, sondern es ist wieder die Idee dahinter, der Einzelne soll plötzlich anfangen, oder der jetzt gerade an der Macht ist, soll anfangen, soll Zäune aufbauen können, sodass die anderen plötzlich sich danach richten müssen und eben nur noch innerhalb dieses Zauns sein können. Und das ist eben ein Problem, ein grundsätzliches Problem mit dem demokratischen Verständnis, was dahinter steht. Ich sage Ihnen mal eine andere Stelle, die auch da drin vorkommt, nämlich Blasen sollen wie platzen, Echokammern sollen sich öffnen. Und was hat es eigentlich mit diesen Blasen und Echokammern auf sich? Man muss sich klar darüber sein, dass die meisten Blasen durch das Nutzerverhalten entstehen. Also gerade in Deutschland ist es so, dass extrem viele Nutzer alles, was ihnen an Meinung nicht gefällt, automatisch wegblocken. Also wie oft kriege ich solche komischen Zuschriften vom Typus oder weiß ich, Antworten auf irgendwelche Sachen, die ich mache, wie kann denn jemand wie Sie Professor sein? Ja, meine Güte, was dort vorliegt, ist, dass derjenige eine andere Position vertritt als ich. Als Professor ist man nicht verpflichtet, genau die Position jedes einzelnen anderen zu vertreten. Das ist doch eine absurde Vorstellung davon, was hier vorliegt. Also das bedeutet, es geht um vollkommen andere Sachen. Und das Nutzerverhalten ist es am Ende, was dazu führt, dass man nur noch das als einzig Wahres und Richtiges empfindet, was man eben selber von vornherein schon für richtig empfunden hat, und das andere ausblendet. Also einfach dann wegblockt. Ja, das ist in Deutschland wirklich etwas, was die Leute dann, weiß ich zum Beispiel, auch in Scharen Twitter verlassen haben, weil sie um Gottes Willen nicht mit diesen Positionen in Verbindung gebracht werden wollen. Das ist ihr eigenes Problem, das so zu machen. Wenn man jemanden blockt, weil er eine andere Position vertritt als man selber, dann ist es das eigene Problem. Man muss sich klar darüber sein, dass die Algorithmen, diese vielgescholtenen, nicht nur einen verstärkenden Effekt haben, sondern sie haben auch einen öffnenden Effekt. Die sorgen nämlich dafür, dass immer mal wieder auch was Neues eingeblendet wird, damit die Leute auch bei der Stange gehalten werden, damit das Ganze interessant bleibt. Das heißt also, diese Algorithmen sind keineswegs so, dass sie einfach nur einen völlig geschlossenen Raum haben, sondern die sorgen immer wieder dafür, dass zwischendurch nach rechts und links wieder so ein paar andere Sachen dazukommen, dass man auf diese Art und Weise sich möglicherweise einer anderen Idee nochmal anschließen kann, sie zumindest berücksichtigen kann. Aber das ist eben etwas, was sehr stark durch unser Nutzerverhalten eingeschränkt wird. Und das ist natürlich eine Frage der Medienkompetenz, die übrigens auch in einem Wort einmal zwischendrin anspricht. Aber ja, klar, darüber müssen wir uns unterhalten. Und wir müssen diese Medienkompetenz schaffen, dass man eben merkt, nicht automatisch das, was man a priori für richtig hält, ist auch wirklich objektiv richtig, sondern da gibt es eben andere Positionen, die auch wertvolle Informationen liefern können, auch wenn sie gerade nicht der eigenen persönlichen Meinung dieses Augenblicks entsprechen. Und ich möchte jetzt noch ein paar Punkte ansprechen, die bei den paar Sekunden, über die er da gesprochen hat, vielleicht sogar grundsätzlich zustimmungsfähig sind. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie wirklich so gemeint hat oder durchblickt hat, dass es eigentlich die Konsequenz ist. Nämlich, Sie müssen sich vorstellen, wenn wir also dort etwas haben, dass wir also jemanden de facto ja dauerhaft sperren können, darum geht die ganze Geschichte ja, dann ist das etwas, was grundsätzlich von Gerichten geschaffen werden soll. Und das bedeutet, wenn wir also von so etwas Verwirkbarem, von einer verwirkbaren Lizenz sprechen, dann ist das eine Geschichte, wo wir sagen müssen, ja genau das ist Aufgabe der Judikative im Sinne der Gewaltenteilung und das muss raus aus dem Bereich, in dem es im Augenblick drin ist. Es ist nicht die Aufgabe der Exekutive und es ist nicht die Aufgabe von irgendwelchen Privatsheriffs, die wir da beauftragt haben, solche Sachen zu machen. Ob er diese Implikation seiner eigenen Forderung gesehen hat, da bin ich mir nicht so sicher. Also wahrscheinlich hat er eher die Vorstellung, die Exekutive, die entscheidet dann, wer ein Gefährder ist. Ne? Und der verwirkt dann damit eben seine Social-Media-Lizenz. Und zwar deshalb, weil die Exekutive sagt, der passt uns aber gerade nicht. Dass genau da, an dieser einen Stelle, die Gewaltenteilung wieder einsetzen muss, also aufgrund dieser Forderung einsetzen muss, war ihm wahrscheinlich überhaupt gar nicht so klar. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, was er sagt, vermischend mit anderen Punkten, aber ich möchte bei Lucien einen Begriff aufgreifen, nämlich gefälschte Profile. Gefälschte Profile sind tatsächlich im Internet im Augenblick ein Problem. Ich spreche hier nicht von anonymen Profilen, sondern ich spreche von gefälschten Profilen. Also von Profilen, die versuchen, wen anders nachzumachen, sich als wer anders ausgeben. Ich weiß, wovon ich spreche. Mein Profil wird nämlich ständig von irgendwem gefälscht. Meistens sind das irgendwelche Leute, die sich als mich ausgeben und dann irgendwelche normalen Internet-Nutzer reinlocken wollen in ganz dubiose Investments. Das ist ein großes Problem. Und ganz offen, ich verstehe nicht, warum diese Sache, sich als wen anders auszugeben, warum die nicht schon viel stärker strafbar ist. Also bei den ganzen Leuten, die das machen, passiert danach ja normalerweise relativ wenig. Also da wird vielleicht gesperrt von der privaten Plattform oder irgend so etwas. Aber so richtig viel mehr passiert dann eigentlich nicht. Und da frage ich mir so ein kleines bisschen, ja genau, warum ist denn das eigentlich so? Ja, also warum ist es nicht tatsächlich dieses Fälschen von Profilen, warum ist das nicht wirklich eine klar erkennbare Straftat? Und vermutlich, weil die Leute das eben gar nicht richtig verstanden haben, also die Gesetzgeber. Sondern weil die das wieder mal vermischen mit Bots und mit anonymen Profilen und weiß ich was. Und dann gehen sie plötzlich, also plädieren sie für eine Klarnamenpflicht und merken überhaupt gar nicht, dass das nicht das Problem ist, sondern diese andere Stelle, dass eben gefälschte Namen verwendet werden. Und bei Klarnamen, da sieht die Sache natürlich völlig anders aus. Denn wenn man Klarnamen verlangt, dann heißt das, dass man viele Gruppen einfach letztlich auf dem Diskurs ausschließt, aus den verschiedensten Gründen heraus, weil die eben nicht offen auftreten können, weil sie sonst direkt in ihrem privaten Umfeld ein Problem kriegen würden. Das muss man akzeptieren, dass das so ist. Und deshalb ist eben Klarnamenpflicht eine völlig andere Baustelle als Bots beispielsweise oder gefälschte Profile. Das muss man einfach nur auseinanderhalten können. Ja? Und ob er jetzt selber Probleme damit hat, dass sein Profil gefälscht wird, keine Ahnung. Also wahrscheinlich sind selbst die Fälscher so drauf, dass sie sagen, nee, das ist uns ja zu peinlich, wenn wir so jemanden fälschen, da wollen wir gar nicht auftreten. Na gut, sorry, vielleicht war ich jetzt ein bisschen zu polemisch. Okay, wie auch immer. In dem Sinne, solange Sie Ihre Social-Media-Lizenz noch haben, würde ich vorschlagen, kommentieren Sie gleich mal unter diesem Video hier, falls Ihnen dazu noch irgendwas Gutes einfällt. Lesen Sie die anderen Sachen durch. Sie wissen ja, abonnieren ist immer eine gute Angelegenheit dieses Kanals, denn hier gibt es jede Woche interessante Dinge, die sich normalerweise rund um die Spieltheorie ranken. Sie merken, ich greife immer so aktuelle Themen auf und analysiere die ein bisschen aus spieltheoretischer Sicht. Das merken Sie manchmal gar nicht. Also für den Fall, dass Sie jetzt sagen, wo waren heute Spieltheorie drin? Es gibt ein paar Stellen, die waren drin, können Sie sich auch nochmal angucken. Sie können mir auch gerne auf Twitter folgen. Ich schreibe Ihnen den Link einfach mal unten in die Videobeschreibung mit rein. Dort ist immer eine ganz interessante Diskussionsplattform. Und in dem Sinne, wir sehen uns dann hier in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.